Lieber Bruder Markus, liebe Christine, lieber Bruder Hans, liebe Judy, liebe Geschwister, auch liebe Gäste, ich möchte Danke sagen, dass ich so ein erholsames Wochenende haben durfte. Ich habe mich richtig entspannt ausruhen können. Es hat einfach gut getan. Das Haus, die Ambiente, das Wetter, das habe ich natürlich mitgebracht. Dann meine Leidenschaft für das Fliegen, das wurde auch erfüllt. Permanent das Fluggeräusch zu hören. Ich habe noch eine Zweitwohnung, auch in Frankfurt. Und bin in einem Stadtteil zu Hause, mehr ungewollt, in dem wohnen die oberen 1000. Ich wohne in einem Hochhauskomplex mit Blick auf die Skyline. Und seit 3 Jahren geht über das moderne Viertel die Einflugschneise zum Frankfurter Airport runter. Und ihr glaubt nicht, wie die Schickimicki-Leute, die schnell mal für ein Wochenende am Mittelmeer oder in der Karibik sind, jetzt Protest anmelden. Die Einflugschneise kann ja ruhig über das Prekariat, das ist die Unterschicht, runterfliegen. Aber nicht über die Modenen. Jetzt will ich eine Anzeige schalten. Ich lebe gerne in der Einflugschneise. Ich nehme die Immobilie als Geschenk entgegen. Das, was man liebt, das nervt einen nicht. Stimmt das? Ob das jetzt Fluggeräusche sind oder Hundegebell und was noch viel wichtiger ist, das Lachen oder Schreien eines Kindes. Wir sind zum Teil schon degeneriert. Was heute in einer Lokalität erlaubt ist, ist Kindern oft nicht mehr erlaubt. Also wenn ich das alles mal so runterbreche, da komme ich sehr ins Nachdenken. Ich möchte einfach Danke sagen für das Vertrauen, für die Einladung, für die offenen Herzen. Und ich hoffe, dass sich niemand belehrt fühlt und niemand den Eindruck hatte, hier steht ein Oberlehrer, der das weiß, sondern ich teile etwas mit von dem, was mir geschenkt worden ist. Und du hast auch etwas mitzuteilen. Und in dieser Gemeinsamkeit entsteht Gemeinschaft, dass man dem Leben auch standhalten kann. Amen. Um mehr geht es mir auch nicht. Heute ist ein sehr denkwürdiges Datum, 11. September 2001, 9/11. Das hat die Welt wirklich verändert. Und ich glaube, dass wir einmal aus der Himmelschronik heraus sagen werden, ähnlich wie die Schüsse in und bei Sarajevo, die den Ersten Weltkrieg ausgelöst haben. Und vieles andere mehr. Die Apokalypse wird später einmal offenbaren, dass 9/11 der Anfang war von der Wiederkunft Jesu Christi. Ob wir zu den Generationen gehören werden, die Christus erleben, auf dem Ölberg, sichtbar, wissen wir nicht. Aber Gott beginnt, seine Geschichte, sein prophetisches Wort zu vollenden. Und so hat diese Welt ein Traumata erlebt, das bis zum heutigen Tag sich von diesem Traumata nicht erholt hat. So gibt es auch ein ganz persönliches Traumata. Ich durfte mit einem Ehepaar, mit Geschwistern ein kurzes Gespräch haben. Und das hat mich sehr berührt. Und es berührt mich deswegen, weil du ein Fan geworden bist für meine bunten Socken. Aber euch dann zu hören, wie ihr euren 56-jährigen Sohn, wenn ich das recht behalten habe, beerdigt habe. Und den 8-jährigen Urenkel, stimmt das? Das hat mich berührt. Und euch dann zu sehen, mit dieser Wärme und mit dieser Weichheit und noch Freude zu haben an meinen bunten Socken, das ist für mich ein Zeugnis. Und so denke ich, haben wir alle ein Traumata. Die junge Familie, für die kleine Andrea, für die Schwester Christine gebeten hat zu beten, dass dieser Sauerstoffmangel, diese Unterbrechung, keine Folgeschäden mit sich bringt. Und wenn es doch so sein sollte, dass dieses Kind genauso von Gott gewollt und geliebt ist und eine Biografie haben darf und den Eltern nicht nur eine Last ist. Wir haben alle ein Traumata, getrennt, verletzt, verwundet. Das geht manchmal bis in die Kindheit zurück. Einer meiner Brüder hat mich heute Morgen angesprochen. Und wenn ich die Augen geschlossen hätte, hätte ich gedacht, du bist ein waschechter Österreicher. Dich meine ich. Steh du mal auf mit deinem Türkis. Dich. Ja, steh du mal auf. Ja, du hast mich gegrüßt. Ein waschechter Österreicher im Dialekt. Brillant. Brillant. Egal, welche Hautfarbe wir tragen, wir sind von Gott gewollt und geliebt. Und danke auch, dass du mich angesprochen hast auf die Predigt vor Jahren in Graz. Gott ist gut. Und das hat dich abgeholt im Verlust deiner Mama. Wir tragen alle mehr oder weniger. Und wer es bisher noch nicht erlitten hat, irgendwann kommt diese Denkaufgabe, ein Traumata mit uns herum. Und wie bewältigen wir das dann? Und bei allem Respekt vor Volksfrömmigkeit, die Maria-Verehrung, vieles andere mehr, Mutter Teresa ist heilig gesprochen, Respekt. Aber es darf nicht zu einem Götzenkult verkommen. Christus ist und bleibt die Mitte. Und ich spreche nicht aus der Arroganz des Freikirchlers heraus. Wir Freikirchler sind auch sehr gefährdet. Wir haben oft auf 1000 Fragen 3000 Antworten. Ich fürchte mich immer vor Menschen, die immer alles wissen. Mein Glaube hat immer etwas begleitet, seitdem ich denken kann. Und das geht zurück bis ins 12., 14. Lebensjahr. Das war der Bruder Zweifel. Nicht in dem Sinne, sollte Gott gesagt haben. Aber mein Wissen über und um das Leben ist nur ein Teil. Deswegen braucht es dich, so wie es mich auch braucht. Und dann muss man diese Spannung aushalten. Die Krüge sind leer, darüber habe ich Freitagabend gesprochen. Und die Mutter Jesu hatte keine Autorität. Und liebes Herz, ich sage dir, niemand hat Autorität über dich. Nur einer darf Macht haben und das ist Christus. Und wenn Menschen über dich Macht haben, ob es Mutter oder Vater ist, Tante oder Onkel, Chef oder Freund oder der gewesene Liebhaber oder die Liebhaberin, was über dich auch Macht haben mag, es muss seine Gewalt verlieren. Bis Christus sagt, ich verwandle aus Wasser Wein. Und dann kommt das Bessere. Sich in diesem Loslassen üben. Und dann das Wissen über alle Lebenskonflikte, über die ich gestern ein wenig am Vormittag gesprochen habe, braucht es immer wieder die Agape. Amen. Es braucht immer wieder den Heiligen Geist, dass die Verletzungen, die Verwundungen, die Begrenzungen, die Kränkungen, das Schöne, auch das kann einen fixieren, versteht ihr? Auch festhalten. Dazu braucht es die Agape. Und Liebe übt keine Gewalt aus. Nach 1. Korinther, Kapitel 13. Und dann am gestrigen Abend, alle Lebenskonzepte sind eigentlich Liebesfragen, auch Beziehungskonflikte. Und ich möchte das heute Vormittag nochmal abrunden dürfen mit dieser Grundfrage aus dieser säkularen Wochenzeitung. Wie gesund ist die Liebe? Und es gibt etwas Präventives, damit Liebe sich stabilisiert, gesund ist und bleibt. Und da möchte ich uns mit hineinnehmen dürfen. Ich habe angedeutet, dass Gott mir Gnade gegeben hat, über Jahrzehnte auch in meiner Berufung, neben dem geistlichen, pastoralen und seelsorglichen Dienst, dass ich ein Zentrum begründen durfte für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Dann später einen Schwerpunkt, auch ein Zentrum begründen durfte für Sozialpsychiatrie. Und dann seit 40 Jahren parallel einem Zentrum, dem Sozialwerk Nazareth, in Norden-Norddeich, an der Nordsee direkt gelegen, Multikulti begründen konnte. Und etwas hat mich immer umgetrieben, wenn ich nochmal aus dem Werk Nazareth etwas ableiten darf. Wir haben etwa 60.000 Menschen als Gäste begrüßt. Wir haben rund 6.000 Asylanten über Jahre bei uns gehabt. Wir haben 1.800 Flüchtlingskinder ohne Vater, Mutter zu jungen Erwachsenen begleitet. Und mein 5-jähriger Schia ist jetzt 24 Jahre alt und studiert Medizin in Marburg. Seine Schwester Roxana ist 27 Jahre alt und ist im Medizinstudium jetzt im Finale in Hannover. Andere sind Handwerker, Techniker. dann viele seelisch Kranke, dann alte Menschen, Senioren, vieles andere mehr. Und ich habe immer mir die Frage gestellt, jetzt im Finale meines Lebens, um Jahreswechsel scheide ich aus und im Oktober 2017 übergebe ich dann auch die juristische Verantwortung in die Hände meines Nachfolgers. Und stellt euch mal vor, mein Nachfolger ist ein promovierter Jurist, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Ehre, oder? Seine Frau ist Apothekerin. 3 Kinder haben sie. Aber in ihrem Herzen lebt Christus. Und er ist müde geworden an Juristerei. Er sagt, ich mag nicht mehr. Es nimmt mich alles mit in die Nacht hinein. Entweder gewinne ich mal oder ich verliere. Mal muss ich die Lüge verteidigen und mal setze ich die Wahrheit durch. Und jetzt 50-jährig sagt er, ich will Christus dienen. Die 20 Jahre, die ich noch habe. Und verabschiedet sich von seinem Grundberuf, in dem er sehr erfolgreich war. Deutschland hat nur 200 Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Und ihr wisst, was seit 2008 gerade in der Finanzwelt abläuft. Viele verstehen es kaum und andere sagen doch, wir bewundern Sie, Herr Stötze. Aber mich hat etwas umgetrieben im Finale meines Lebens. Was verbindet uns mit den Menschen dieser Welt? Welch eine Grundprägung, welch eine Grundsehnsucht, welch eine Grundhaltung trägt jeder Mensch in sich. Und deswegen habe ich punktuell ganz kurz das ein oder andere erwähnt. Auch wenn ich so an meine Erfahrung denke, in jungen Jahren, wir haben mitten im Zentrum als Familie gelebt, mit den behinderten Menschen zusammen. Und ich kann mich noch gut erinnern, in der Urlaubszeit bin ich dann mit einem Wagen in die zentrale Stadt Kiel, ist das gefahren mit etwa 380.000 Einwohnern, um die Behinderten, ein Teil war im Internat und ein Teil war in der Werkstatt, dann in der Urlaubszeit selbst zu holen als Chef der Einrichtung. Mein 5-jähriger Sohn, damals gab es noch keine Anschnallpflicht, keine Kindersitze und all solche Dinge, stand dann vorne und dann fuhren wir in die Landeshauptstadt rein und dann schaut er mit einmal umher und sagt, Papa, warum sehen die alle so krank aus? Die behindert mit Zahnlücke, Zunge raus, meine Mongerchen und andere und hin und wieder kriegt er auch jemanden epileptischen Anfall und dies und das. Das war für meinen 5-jährigen Sohn normal. Aber du und ich, die wir immer uns für so normal halten, für meinen Sohn warst du unnormal. Versteht ihr? Mit welchem Blick sieht man das Leben? Und ich kann mich noch gut erinnern, es gab den Rolf, der hat immer übertrieben. Und es gab den Ferdinand, der war sehr realistisch. Und irgendwann sagte der Rolf nach einer Andacht, ich kenne die ganze Bibel in- und auswendig. Und Ferdinand sagt, du spinnst. Doch, sagt Rolf, ich kenne die. Ich habe es original so gehört. Liegt über 40 Jahre zurück, diese Erfahrung. Und er sagt, Ferdinand, sag denn noch mal, Rolf, was steht denn auf der letzten Seite der Bibel? Und dann fing Rolf an zu stottern, das weiß ich nicht. Ja, sagte Ferdinand, ich sag dir, da steht etwas. Jesus spricht, ich komme bald und darauf kannst du dich verlassen, der kommt. Wenn du nicht wärst wie ein Kind, wie ein Behinderter, versteht ihr? Dies Ursprüngliche. Und kaum wirst du erwachsen, klug und vernünftig, verlierst du deine Natürlichkeit. Eine Frage treibt mich um. Was verbindet uns mit allen Menschen dieser Welt? Ich mache es noch mit einem Bild deutlich und dann sollt ihr auch ein kleines Bild sehen aus unserer Friedenskirche. Papa geht mit seiner 6-7-jährigen Tochter in den Zoo. Und ihr wisst, der Höhepunkt bei jedem Zoospaziergang ist immer das Gehege mit den Affen, oder? Irgendwie. Auch ein bisschen Elefanten und Löwen. Aber irgendwie so die Affen. Irgendwo ist da so eine Theorie drin, wer stammt von was ab. Ich habe da auch manchmal meine Fragen und Zweifel. Gut, euer Lachen zeigt, ihr seid in der Auslegung fit. Gut, auf jeden Fall steht Papa mit der kleinen Susi vor diesem herrlichen Gehege. Und da sagt die Kleine natürlich, wie es ist, entwaffnend zu Papa, Papa, wer stammt denn nun Der Mensch oder der Affe? Wer stammt von wem? Nun ab. Gib darauf nur mal eine gescheite Antwort zum 6-7-jährigen Kind. Das ist gar nicht denkbar. Und mit einmal sagt die Kleine, das habe ich nie vergessen. Irgendwo habe ich es gelesen. Das hat sich so zugetragen. Ich weiß was, Papa. Affen können nicht beten. Und wenn ich über etwas nachdenke, was die Summe meines Lebens ist, dann ist das Wissen um den Menschen, der Mensch kann beten. Und jeder hat schon gebetet, jeder wird beten. Was auch immer das Geheimnis ist, der Mensch kann beten. Das gilt für alle Religionen, egal in welcher Form. Und ich habe, so wie auch einige von euch, viele Länder dieser Erde bereist, von Nepal bis, was weiß ich, nach Cusco, in Lima und. Spielt alles keine Rolle. Überall habe ich Merkmale gesehen, dieser unbekannte Gott, wie Paulus in Athen damals war, der angebetet wird. Menschen können beten. Wenn ich dich mal bitten darf, wir haben in unserem Zentrum eine Friedenskirche, in der wir seit Jahrzehnten zu Gottesdiensten einladen und seit 3 Jahren verwirklichen wir ein neues Konzept mit der Überschrift Eine Stunde für die Ewigkeit. Und stellt euch vor, unser Sonntagsgottesdienst dauert genau nur eine Stunde. Und für die Kinder 75 Minuten. Damit Vater und Mutter hinterher noch in Ruhe einen Kaffee trinken können. Und dann kommen wir ins Gespräch. Ganz niedrigschwellig. Wir wollen viele aus der Umgebung, aus der Stadt, aus der Region, aus dem Kurort Freunde und Gäste erreichen. Wir sind müde geworden, permanent das fromme Fleisch tot zu predigen. Ganz niedrigschwellig. Und die andere Form, für die geistliche Vertiefung, haben wir andere Formen gefunden im Laufe der Woche, eines Monats und eines Quartals. Versteht ihr, was unsere Zielsetzung ist? Und ich habe für mich so überlegt, wenn ich jetzt ausscheide aus dem Werk Nazareth und wo ich auch 12 Jahre Pastor der Friedenskirche war und immer noch jeden Monat dort einmal predige, jetzt wieder am 25. September. Ich lade euch ein, dann alle an die Nordsee zu kommen. Ihr könnt Gemeindeausflug machen, okay? Ich übernehme die Spesen. Einverstanden? Steigt hier ins Wasserflugzeug und landet in Norddeich-Mohle. Okay, Melina? Du weißt das, okay? So. Und ich habe ein Geschenk auf den Weg gebracht. In unserer Friedenskirche, das ist die Giebelachse nach oben. Wir haben eine lichte Höhe etwa von 20, 25 Meter. Die Kirche ist so gebaut, in einem Sechseck. Und ganz oben ist ein Kunstwerk, Gebete aus aller Welt. Im Mittelpunkt das Vaterunser und in 97 verschiedenen Sprachen. So viele Nationalitäten hatten wir schon im Haus Nazareth. Das ist die Botschaft, die dahinter ist. Auf der anderen Seite ist dann die Legende, dass man nachlesen kann, wie, was und wo, von Farsi über Vietnamesisch, von Urdu und Englisch und auch im Dialekt Ostfriesisch und. Gebete aus aller Welt. Das ist etwas, was uns mit allen Menschen dieser Welt verbindet. Und ob 9/11, welches persönliche Traumata auch immer, es braucht die Haltung Gebet. Amen. Und Gebet ist Sauerstoff für die Seele. Da werden Dinge verändert. Ich will nicht so mit Schlagworten umherwerfen, ich habe kein besseres Wort. Transformiert, da findet ein Austausch statt. Gebet ist das Herz jeder Christus-Nachfolge. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, alle anderen Organe, ob die Niere, ob die Leber, ob das Gehirn, ist alles sekundär, ist alles dem Herzen nachgelagert. Stimmt das? Wenn das Herz aufhört, sind alle anderen Funktionen von der Bauchspeicheldrüse bis erledigt. Dasselbe ist, wenn du nicht mehr betest, dann bist du geistlich gestorben. Ohne Gebet kann dein Glaube sich nicht vertiefen. Kannst du kein gesegnetes Lebenskonzept realisieren. Und ich möchte dir wieder Mut machen. Jesus lehrt uns, es kommt nicht auf die Quantität an. Es kommt nicht auf die Fülle der Worte an. Es kommt auf die innere Herzenshaltung an, dass wir in einer Gebetshaltung sind, für alle Wege und für alle Zeit, sagt Apostel Paulus. Und ich möchte ein Schlüsselwort uns lesen dürfen aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Und ohne den Heiligen Geist ist das nicht zu realisieren. Nimmt man das Wort aus dem Römerbrief, der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem, kein Wunder, dem vergehen auch manchmal die Worte, was er hier unten sieht. Das glaubt man. Glaub mir das mal. Versteht ihr? Der bringt ein Stöhnen vor das Herz Gottes. Und in Offenbarung steht dann geschrieben, alle unsere Gebete werden gesammelt und aufbewahrt wie ein Räucherwerk. Gebet ist das Herz des Glaubens, der Christusnachfolge. Und du kannst das ritualisieren, wie du willst. Die einen sagen, ich kann nur beten in der stillen Zeit. Was habe ich seelsorglich schon alles Originelles erlebt? Da kommt eine Schwester Y und sagt mit ihrem Mann zusammen, Bruder Roman, sag mal meinem Mann, wir wollen endlich gemeinsam stille Zeit haben. Das ist bei uns nie möglich. Nein, sage ich, das geht auch nicht. Wenn du nicht aufhörst zu reden, wie soll dann die stille Zeit beginnen? Versteht ihr? Nein, jeder darf, nichts gegen euch Schwestern, aber ihr versteht. Ich weiß ja, Männer, macht das Maul doch auf. Versteht ihr? Ihr könnt doch sonst über Sport und allen anderen Blödsinn reden. Fang auch mit deiner Frau wieder an zu reden. Fang wieder an zu beten. Aber jeder sucht seine Form. Ich habe auch meine Form gefunden. In der Bewegung, in der Körpersprache, im Unterwegssein, auf der Autobahn, hinterm Lenkrad. Und habe mein Gebetsleben auch ritualisiert, erst mit natürlichen Worten. Kein Autoradio, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Und dann in der Sprache des Himmels, in dieser neuen Zunge, die einem geschenkt wird, in der Sprache des Heiligen Geistes. Und dann verfestigt sich etwas, dann kommt etwas zur Ruhe. Und hört mal, mit diesem Lebenskonzept, aus dem 1. Thessalonierbrief, Kapitel 15, möchte ich uns segnen, dass unsere Liebe zu Christus, zu Menschen, zu sich selbst gesund bleibt. Dass ich anderen gut tun kann und dass andere mir auch gut tun. Und hört mal, was ich uns lese. Das ist fast Hardcore. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne. Seid dankbar für alle Dinge, auch für die Mischpoke. Das ist Ostfriesisch, ihr habt keine Ahnung. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und dann kommt es, den Geist dämpft nicht, prophetisches Reden verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt und dann bricht es durch gesunde Liebe. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und Ferdinand sagt, darauf verlass dich, der kommt. Betet ohne Unterlass. Ich will uns mit hineinnehmen in vier Phasen, das habe ich gelernt, wie ich Gebet verstehe. Das will ich jetzt auch nicht statisch verstanden wissen, aber als eine Hilfe vielleicht für dich und auch als eine Antwort auf offene Fragen, die dich zurzeit umtreiben. Darf ich dich, lieber Andreas, mal bitten, unser geistliches Lebenskonzept in vier Schritte. Es gibt eine Zeit des Hineinbetens. Das möchte ich besonders den jüngeren Persönlichkeiten sagen und stellvertretend Melina grüßen mit ihren Freundinnen, Melina Hauser. Wie lange warst du bei uns, Melina? Ein gutes Jahr. Wir haben manches Gespräch gehabt und ich habe dich sehr, sehr schätzen gelernt. Und wenn man Melina anschaut, ihr wisst, wer Melina ist? Sie ist ungefähr 75 Jahre und plus. Das wünsche ich ihr. Was denn? Das wünsche ich ihr. Ich möchte den jüngeren Persönlichkeiten zusprechen. Betet euch in das Leben hinein. Und vor euch steht jemand, der 12, 14, 16-jährig. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Nach meiner schulischen Zeit habe ich ein sogenanntes diakonisches Jahr gemacht, um mich zu orientieren für Beruf und Studium. Und ich war in einem diakonischen Werk untergebracht, mit 4 Kameraden zusammen. Also 4 waren wir, in einem Zimmer. Und das war das Verwalterhaus des stellvertretenden Direktors. Und der eine kam aus der Baptistengemeinde, der andere war säkulär und der andere war irgendwie kirchlich. Und ich war freikirchlich. Und für mich bedeutete Beten damals, Lautstärke ist Salbung. Und Beten hieß, auf die Knie, die Hände falten, die Augen schließen und Kopf runter. So bin ich sozialisiert. Und dann habe ich angefangen zu beten, erst ganz langsam. Und dann immer lauter, immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und irgendwann spürte ich, dass meine Kollegen einschlafen wollten. Aber ich war ja am Beten. Das war ein Beben. Einige Tage vorher war ich im Büro des Chefs. Und ich habe mir vorgenommen, so wie der mich behandelt, werde ich versuchen, nie, wenn ich mal Chef bin, meine Mitarbeiter zu behandeln. Und da dürfte jetzt wirklich kritisch, das sage ich nicht oberflächlich, Melina fragen, wie ich im Alltag bin und wie ich zu Hause lebe. Und dieser Chef hatte Freude, um 9 Uhr wurdest du bestellt, du hattest Glück, wenn du um 9.35 Uhr reinkamst. Er war ja so wichtig, weil er so beschäftigt ist. Wenn du dann reinkamst, telefonierte er noch. Und dann hattest du Glück, wenn er nach 10 Minuten zu dir sagte, du standst vor seinem Schreibtisch so, und ich war 17-jährig, bitte nimm jetzt Platz. Und gefragt hat er nie, ob du etwas Mineralwasser oder einen Kaffee möchtest. Dann hat er noch einen dicken Siegelring an der Hand, war 1,58 groß und liebt den Schäferhund. Könnt ihr vorstellen, wie weit der Abstand zur Liebe zu Menschen war. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal Big Boss bin, ich werde immer pünktlich sein für meine Mitarbeiter. Ich werde immer etwas anbieten. Und ich mache keine Gespräche vom Schreibtisch, sondern in meiner Arbeitsecke. Und ihr könnt nachfragen, das ist nicht arrogant gesagt, das habe ich durchgehalten bis zum heutigen Tag. Ich finde es unerträglich, ob jemand Professor oder Brotesser ist, wenn er seine Machtposition manipuliert und ausnutzt. Dasselbe gilt für Pastoren und Bischöfe. Einer hat mal sehr ironisch gesagt, als er die ganzen Staatskarossen der Kardinäle, der Bischöfe und was weiß ich, der Leute gesehen hat. Euer Herr kam auf dem Esel, aber ihr habt sehr weit gebracht. Versteht ihr? Die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Jesu Christi, die Berufenen sind für die Menschen da und die Menschen sind nicht da für die, die sich für berufen halten. So lief das ab. Und dann fragte ich ihn, ob ich ein Einzelzimmer kriegen könnte. Meine Kollegen fühlten sich so gestört von meinem Beten. Was ich denn denke? Und ein Einzelzimmer. Niemals, noch nichts im Leben geleistet. Okay. Umso lauter habe ich gebetet. Bis der stellvertretende Direktor mich rief und sagt, junger Mann, ich habe nichts gegen das Beten. Er war Diakon der Kirche. Ich habe für dich ein Einzelzimmer. Oh. In der Leichenhalle. Kein Witz. 9 Quadratmeter groß. Mit Klappbett. Die Bedingung ist, wer dieses Zimmer kriegt, muss die Toten beim Einsagen mithelfen. Ich war 17. Habe ich auch mitgemacht. Ich kann euch nicht berichten, dass Tote sich beschwert haben. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Und ich werde nicht vergessen, den ersten Verstorbenen. Das Herz hat bis oben geklopft. Und das hört sich ganz makaber an, aber so bin ich ins Leben geworfen worden. Elternhaus hatte ich nicht. Vater hatte ich nicht. Mutter war gebrochen vom Leben. Da gab's keine Begleitung, Ermutigung. Und dann kommt der Bestatter und gibt mir 5 D-Mark, 5 Euro. Ich denke, hä? Das lohnt sich ja. Ich kriegte nur 35 Euro Taschengeld im Monat. Da hat Gott sogar noch Segen dazugegeben, dass ich in der Leichenhalle mein Zimmer hatte. Etwas später kam wieder ein Bestatter. Hört sich ganz makaber an. Ich kriegte nur 1,50 Euro, 3 D-Mark. Oder 21 Schilling, glaube ich damals, 1:7. Und dann habe ich den gefragt, wieso, weshalb kriege ich bei dem 5 Euro und bei dem 3? Tja, sagt er, das ist mein Sohn, mein Jung. Die eine wird beerdigt von der Ersatzkasse und ist privat versichert. Und die andere von der AOK, gesetzlich. Du, da habe ich so einen dicken Hals gekriegt. Da habe ich gesagt, auch im Tod hören die Unterschiede noch nicht auf. Aber Gott macht durch den Tod keinen Unterschied mehr. Er betrifft alle. Ich möchte dir Mut machen, dich ins Leben hinein zu beten, für Beruf und Berufung, für die Liebe deines Herzens, für Partnerschaft und Familie, für Zukunft und Statussymbole, für die Rucksackreise durch Australien und durch Oberösterreich. Beginne dich hinein zu beten, in das Leben, in die Christusnachfolge, nicht müde werden. Und ihr 20-Jährigen und ein bisschen älter, hört auf, über die Rente und Pension nachzudenken. Was ist, wenn du 70 bist? In meinem Land fragen mich heute junge Menschen, 25-jährig, ist mir die Rente sicher? Dann schaue ich sie an und sage, ich bewundere deinen Glauben. Weißt du überhaupt, dass du 70 wärst? Versteht ihr? Ihr Lieben, betet ohne Unterlass. Der Heilige Geist ist Brennstoff. Sich hinein beten. Der biblische Knotenpunkt ist, als Jesus mit seiner Berufung begann, hat er sich 40 Tage und 40 Nächte hineingebetet. Stimmt das? Mit Beten und Fasten. Er ist dein und mein Vorbild. Er ist unsere Blaupause. Vor großen Grundsatzentscheidungen ist es wichtig, das ist meine geistliche Lebenserfahrung, die ich mit euch teilen möchte, damit die Liebe, der Glaube auch an das Leben ungebrochen bleibt, bete dich hinein, wie Jesus. Und dann stell dich darauf ein, wenn du meinst, du es hast, dann kommt die Versuchung, dann kommen die Gefährdungen. Dann kommt die Nagelprobe. Versteht ihr? Und ich habe mich durch und hinein gebetet. Ihr glaubt das nicht. Damals in jungen Jahren wie ein Weltmeister. Dann kommt die Zeit des Durchbetens. Eben dranbleiben. Nicht aufgeben. Es gibt viele Lebenssituationen, da wollen wir aufgeben und resignieren. Die Zeit gibt es nicht her und ich möchte auch keinen Schatten auf meinen Dienst legen. Aber ich kann dir und euch sagen, vor euch steht jemand, der hat sich durchgebetet wie ein Weltmeister. Ich bin dran geblieben. Ich habe durchgehalten. Und ich habe gelernt aus der Heilpädagogik von Professor Bach, da den Lehrstuhl in Mainz, wird das nie vergessen. Der hat uns jungen Studierenden und Zuhörerinnen gesagt, denkt daran, in der Behindertenpädagogik, wenn 100 Versuche scheitern, heißt es nicht, dass die nächsten 100 auch scheitern müssen. Bete dich durch. Bleibe dran. Gib nicht auf. Von Jesus heißt es immer wieder, permanent, er entwich, stieg in ein Boot, ging auf dem Berg, blieb alleine. Sich durchbeten heißt, seine Kammer zu schließen, sein Zimmer zu schließen, dass die Tränen fließen können, dass diese Verzweiflung, auch das Durcheinander, ob du Grammatik richtig aussprichst oder nicht, ist alles sekundär. Bete Dinge durch. Vielleicht hast du auch nach diesen Wochenenden etwas durchzubeten. Wieder deinen Mann, deine Frau, deinen Sohn, deine Tochter, Schwiegerkinder, Enkelkinder, deine Wohnsituation, der komische Nachbar, in dem Garten kein Unkraut wachsen darf. Und vieles andere mehr. Bete dich durch. Mobbing, Burnout am Arbeitsplatz. Bete dich durch, bis eine offene Tür sich öffnet. Bete dich durch gegenüber den Verbitterungen, den Kränkungen. Und viele, auch Christen, leiden unter einer Kränkungstiefe. Sie haben keine Glaubenstiefe, sie haben eine Kränkungstiefe. Und dann reicht das, wenn eine Vogelfeder sich aufs Gemüt legt, dann kommt eine reaktive Depression durch. Du denkst manchmal, da stimmt doch was nicht. Sich durchbeten, mal in die Stille gehen, sich zurückziehen, vielleicht zu zweit, zu dritt. Versteht ihr? Es gibt eine Phase des Durchbetens. Und dann, das Dritte mögen wir nicht hören. Das ist meine Glaubenserfahrung geworden. Und ich will deinen geistlichen Tabor-Erfahrungen nicht widersprechen. Wirklich, liebes Herz. Aber ich möchte dich bitten, wenn du bis zum heutigen Tag vom Leben und von Christus sehr verwöhnt wurdest, mach es den anderen nicht schwer, die den 56-jährigen Sohn haben beerdigen müssen und sich verabschieden müssen vom 8-jährigen Urenkel. Oder wenn ich an die Familie Schlitter denke, ich habe ihren 10-jährigen Sohn ermordet, auf brutale Art und Weise, Mirko. Vielleicht habt ihr ein bisschen davon was gehört. Bis heute bin ich mit der Familie zutiefst verbunden, auch mit Alex, mit Judith und Julian, die Kinder, mit Vater, Mutter, die Großeltern. Und ich kann euch sagen, als ich den Mirko beerdigt habe, 10-jährig, die ganze Schule war da. Alles Kinder im Alter von 10, 11, 12. Wisst ihr, was das heißt? Und dann siehst du diesen bemalten Sarg von der Schulklasse mitgestaltet. Du, da bleibt dir jedes Wort irgendwo im Hals stecken. Da verlierst du irgendwelche Erklärungen auf das Leben. Ich habe gelernt, sehr barmherzig, mitfühlend unterwegs zu sein. Und ich sage nochmal, alle Not des Menschen kommt vom Vergleichen. Hör auf, dich und andere auch zu vergleichen. Ich sage noch einmal, Glaube kann man nicht messen, sondern Glaube muss man durchhalten. Und die Betriebstemperatur entscheidet der Heilige Geist. Es gibt Dinge, die muss man umbeten. Das ist der Garten Gethsemane. Jesus betete. Und wie umbetete er? Herr, wenn es möglich ist. Und ich sage das auch noch mal ganz still und sehr zurückhaltend. Meine Frau war 33 Mal im Spital, 17 Mal operiert und sie ist fürchterlich gestorben. Und ich war voller Protest. Und als ich meinen Protest anmeldete, das waren die letzten Worte, an die du dich noch erinnerst, bäumt sie sich auf der Intensivstation und sagt ganz laut, Gott ist gut. Sie schaute hinter dem Vorhang in die Ewigkeit und dann starb sie um Mitternacht. Und ich sage dir, umbeten bedeutet auch für mich, es braucht oft auch ein Wunder, hört gut zu, um mit Wunden leben zu können. Das ist auch ein Wunder, vaterlos aufzuwachsen, mutterlos aufzuwachsen, seinen Beruf nicht zu verwirklichen, ein behindertes Kind durchzupflegen bis zum letzten Atemzug. Dafür braucht es auch Wunder, um mit Wunden, ihr versteht, in seinen Wunden sind wir geheilt, auch mit Begrenzungen zu leben. Und Schwestern, Brüder, das ist jetzt wirklich zynisch. Auch die Geheilten von Jesus sind irgendwann wieder gestorben. Es geht nicht um Süchtigkeit, sondern bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber es gibt viele Dinge in unserem Leben, die musst du umbeten. Warum? Weil wir in unserem Leben manchmal Entscheidungen treffen, die uns später auf die Füße fallen. Dem können wir nicht entgehen. In einer bestimmten Phase, wo wir uns hineingebetet haben, wo wir uns durchgebetet haben, irgendwann kommt der Lackmustest, dass wir lernen müssen, die Dinge zu umbeten. Und wisst ihr, was dann passiert? Und das empfinde ich auch als Geschenk in eurer Gemeinde. Mit Bruder Markus, Bruder Hans zusammen, jetzt stellvertretend. Mit ihren Partnerin, mit euch zusammen. Dann kommt irgendwann ein Engel. Amen. So wie in Gethsemane. Und ich war Sonntagsschulkind. Und ich war verliebt in ein kleines Mädchen. Die hatte so wunderschöne Zöpfe. Blonde Haare. Wie alt war sie vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. 10 Jahre plus minus. Vielleicht auch nur 8. Ich habe keine Ahnung. Das war meine erste Liebe. Und seitdem lebe ich mit einem Traumata. Und dann sagt der Sonntagsschulonkel Sigurd, den ich in 14 Tagen besuchen werde, in Wolfratshausen in der Nähe von Bad Tölz, weit über 80, dem ich so viel zu verdanken habe, der für mich Elternhaus war, Vaterersatz war. Und dann fragt er uns Kinder, hat dieses Bild aus dem Garten Gethsemane geschildert. Und dann stellt er eine Frage, und die Antwort habe ich nie mehr vergessen, von der 8- oder 10-Jährigen, in die ich mich so unsterblich verliebt hatte. Was meint ihr wohl, was der Engel dem Heiland gebracht hat, was im Kelch gewesen ist, was er dort sehen oder trinken durfte? Und wisst ihr, was dieses Mädchen sagte? Ich habe es nie vergessen. Ich glaube, der Engel hat dem Heiland all die Menschen gezeigt, die gerettet werden, wenn er ans Kreuz geht. Hast du eine bessere Antwort? Ich habe keine. In diesem Kelch hat Jesus dich und mich gesehen. Amen. Sollte ich Dinge nicht umbeten, an Hoffnung festhalten? Für meine eigenen Kinder, Enkelkinder, Großkinder, für dich, für mich, für Dinge, die uns so wichtig sind, für Menschen, die in meiner Nachbarschaft leben und, und. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Da steht nicht drin, welche Konfession und welche rituellen Schritte du gegangen bist. Ich habe dich je und je geliebt. Garten Gethsemane. Dinge umbeten. Und dann, damit die Hochzeit zu Kanaan nicht ein deprimierendes Erlebnis bleibt, damit nicht das sich vergleicht Maria, Martha, Petrus, Johannes und auch die ganzen Lebensphasen, von denen ich gestern Morgen gesprochen habe, und zu schaffen machen, dann gibt es eine Phase des Herausbetens. Und in der Phase befinde ich mich jetzt. Ich bete mich heraus aus Beziehungen. Und ich entscheide, werde ich den Luxus, wer tut mir noch gut und wer tut mir nicht mehr gut. Ich kann es mir leisten. Ich will nicht mehr. Wem gebe ich meine Zeit? Und zu euch bin ich gerne gekommen, weil ich um eure Wertschätzung weiß. Sonst sage ich nein. Ich brauche nicht mehr hier stehen, wie ich vielleicht früher gedacht habe. Wenn man mich nicht hört, dann hat man Verlust erlebt. Eher erlebt man Verlust, wenn man mich hört. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich brauche Statussymbole nicht mehr. Mein Auto soll kleiner werden. Mein Zuhause verkleinert sich. Mein Bewegungsradius verändert sich. Ich muss gut überlegen, ob ich auf dem 4000er noch aufsteige und ob ich hin und wieder noch Fallschirmspringen mache. Ich muss gut überlegen, wie und was ich esse und wie viel ich esse. Meine Kinder loslassen. Ich habe es angedeutet, das Erbe, was möglich ist, mit warmen Händen zu verteilen, Vollmachten zu übergeben, in der Senioreneinrichtung sich anzumelden für die Pflege, den Wert des Notizzettels zu schätzen, und alles hat man nicht mehr in der Festplatte. Versteht ihr? Und noch ein paar Träume zu realisieren. Ich träume schon 2018 herbei, weil ich dann, so denke ich, richtig Zeit habe. Und wenn nicht, dann bin ich umgezogen in den Himmel. Sich herausbeten. Johannes Kapitel 14. Wir wollen das oft nicht hören. Da Da sagt Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Euer Herz erschrecke nicht. Und ich sage das mit ganz viel Wärme und Autorität. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Auch nicht vor den Krankheiten, die mich zum Sterben bringen. Das ist der Weg zur Ewigkeit. Weil ich weiß, ich habe ein Zuhause. Ich will umziehen. Und das Leben war köstlich, sagt die Heilige Schrift, wenn ich 70 oder 80 Jahre werd. Ich muss nicht 90 werden. Das, was ich brauche, ist das Wissen der Ewigkeit. Und solange du noch warme Hände hast, mentale Kraft hast, beginne dein Leben zu verschlanken. Es braucht geistliche Diät im hohen Alter und nicht vom Speiseplan. Sich heraus beten, damit der letzte Umzug gelingen kann. Und das, was am Ende bleibt, sagt Jesus selbst von sich, Johannes Kapitel 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit die Liebe gesund bleibt, dein und mein Lebenskonzept gelingen kann, braucht es eine Zeit und Phase. Bete dich in jungen Jahren hinein und werf dich ins Leben hinein, ohne Handbremse. Und dann beginne dich durchzubeten. Der Heilige Geist ist Sauerstoff. Der füllt das Akku und dann hindurch. Und dann gibt es Dinge, da mutet Gott uns etwas zu, er legt Lasten auf, wie auch immer, dann umbete das, aber lauf nicht weg, halte das aus. Und wenn du dann 70 und plus wärst, beginne dich herauszubeten, denn alles, sogar dein eigenes Leben, ist eine Leihgabe und kein Besitz. Lernen, diese Schritte zu gehen. Und ich möchte euch bitten, einmal unter eurem Stuhl zu greifen. Unter jedem zweiten Stuhl, ihr müsst mal so ein bisschen tasten, da muss so ein Kärtchen liegen. Und hier habe ich noch einige Kärtchen, die darf man nachher nehmen. Schaut mal, ob ihr etwas findet. Vielleicht auch da, wenn du so lieb bist, schaut mal so ein bisschen nach, ob ihr etwas unter eurem Stuhl findet. Schaut mal. Schaut mal, ob ihr so etwas findet. Schaut mal. Ich möchte mal sehen, ob ihr die gefunden habt. Unter jedem zweiten Stuhl ist so ein Kärtchen. Schaut mal. Na? Habt ihr gefunden? Und als Bruder Hans uns Psalm 63 vorgelesen hat, da wusste ich, es passt. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte, wenn du dich hineinbetest, durchbetest, umbetest, herausbetest, deine Güte ist besser als das Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufhören. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Und jetzt helfen wir mal. Könnt ihr etwas entdecken auf dieser Karte? Na, mal ganz laut. Lauter. Habt ihr gesehen? Habt ihr es gleich gesehen? Ganz ehrlich. Gleich auf dem ersten Moment? Mal ehrlich? Nein. Man muss es ein bisschen Hier ist noch ein Kärtchen für die, die nachher eins mitnehmen möchten. Sehr gerne. Ich möchte dich ermutigen, Egal in welcher Lebensphase du bist. Und jetzt mache ich es nochmal ganz weich, bevor ich Amen sage. Natürlich ist das nie statisch zu verstehen. Auch mit 90 musst du dich manchmal noch hineinbeten. Amen. Und mit 9, 10 musst du dich herausbeten. Amen. Versteht ihr? Ich will das nicht als Rezept verstanden wissen, so 1, 2, 3, 4, aber es ist eine Grundausrichtung. Aber in allen Phasen des Lebens, halte daran fest, Gott ist immer da. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, auch wenn deine Welt untergeht, 9-11, auch diese Welt untergeht, ich bin alle Tage und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören nur Stimmungen. Die Stimme. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Dämpft ihn nicht. Versteht ihr? In dieser Lebensqualität wünsche ich euch und uns, und so Gott es uns schenkt, vielleicht ein Wiedersehen, auch im nächsten Jahr. Gott ist immer bei dir und bei mir. Deine Liebe soll gesund sein. Amen.